Ja, ich übernehme den Teil die Einführung allgemein über den die Kampf vorm Hungerstreik. In der Wikipedia steht, der Hungerstreik ist ein passiver Widerstand, nicht in Anführungszeichen gesetzt. Ich habe das in Anführungszeichen gesetzt, weil es eben nicht wirklich passiver Widerstand ist, sondern eine sehr, sehr aktive Form. Eigentlich im Knast zum Beispiel eine der aktivsten Möglichkeiten, Widerstand zu leisten. Es ist eben eine Art Widerstand in einem asymmetrischen Machtverhältnis. Das heißt, eine Person, die eigentlich keine Macht hat oder nur wenig Macht hat, verschafft sich damit eben eine bessere Position, um Interessen durchzusetzen. Dabei ist eben die Kommunikation nach außen eben das letztendlich das entscheidende, wichtige Element auch für den Erfolg des Hungerstreiks. Einmal die Kommunikation an die eigenen Strukturen, an die eigenen Leute, um Druck aufzubauen, die Unterstützerinnen und Unterstützer, an die Öffentlichkeit, eben um diesen Druck auf die Angeklagten oder die Aggressoren, kann man sie auch nennen, oder auf die Gegnerinnen und Gegner eben sozusagen zu erhöhen. Wichtig dabei sind eben in der Öffentlichkeit immer humanistische Werte. Also das heißt, die Gegnerinnen und Gegner haben ein Gesicht zu wahren, ein Gesicht zu verlieren, und deswegen haben sie daran Interesse, auf die Forderungen dann einzugehen, wenn die Öffentlichkeit eben da ist und zuhört, zuguckt und sagt, wir haben das gesehen, wir sehen zu, wir schauen dabei zu, wie du diesen Menschen dort eben an seinem Hunger sterben lässt. So jetzt als Beispiel. Ne? Also der Erfolg von so einem Hungerstreik und auch die Art des Hungerstreiks hängt immer davon ab, an welchem Ort sie sich befinden, zu welcher Zeit, also die Atmosphäre, in der das stattfindet, auch der Grad, das politische Umfeld, der Grad der Mobilisierung drumherum und eben auch die Art der Forderungen, ob es eben Forderungen sind wie also Forderungen wie, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, dafür mache ich Hungerstreik, oder ich möchte gerne nicht mehr 23 Stunden eingeschlossen sein, sondern eben 6 Stunden Hofgang, und ich möchte gerne wir fordern zum Beispiel ein Gesetz, ein bestimmtes Gesetz, das kommt dann jetzt gleich auch noch als Beispiel. Eine wichtige Komponente, wenn das Hungerstreik nur oder Hungerstreik kann nur funktionieren eben in einigermaßen demokratischen Systemen oder welchen, die sich eben den Anschein bewahren wollen. Also das habe ich auch in Diskussionen schon gehabt mit Leuten in einem System wie dem Islamischen Staat oder so, denen ist das egal. Da braucht man auch keinen Hungerstreik machen, weil die warten dann eben nur darauf, dass die Menschen eben sterben. Aber eben in demokratischen Systemen, wo es eben christliche oder humanistische Werte oder was auch immer sozusagen zu verhandeln gibt, eine Gesellschaft, die sich das auf die Fahnen schreibt, in solchen Gesellschaften kann das eben funktionieren. Was bei Hungerstreik immer wieder ist, ist halt eben die drohende Zwangsernährung, obwohl das eben eigentlich verboten ist, laut Vereinten Nationen, und auch die Medizinerinnen und Mediziner eben einen Eid darauf schwören, die Zwangsernährung nicht vorzunehmen, weil das eben das Selbstbestimmungsrecht der Menschen eben beschneidet und ja, verneint, kann man dazu sagen, tatsächlich. Es ist halt, also um jetzt überzuleiten, dass diese Form des Widerstands wird eben schon lange angewendet, also nicht nur seit dem frühen 20. Jahrhundert, sondern eben auch schon viel früher. Genau. Wir fangen an mit der Geschichte und dem Hungerstreik als Kampfmittel außerhalb von Gefängnissen, von Knästen. Da ist zum Beispiel eben das geschichtlich eine Form des Hungerstreiks war in Irland auch gesellschaftlich festgeschrieben oder gesellschaftlich verankert, nämlich dieses Ritual des Droscad, dass eine Person eben, die sozial schwächer gestellt ist, eben einer Person, die sozial höher gestellt ist, eben die anklagen kann, indem sie einfach sich auf ihre Schwelle begibt und sagt, ich hungere. Diese Person hat dann eben nur die Möglichkeit, eben einzulenken und auf die Forderungen dieser der hungernden Person einzugehen, oder diese Person stirbt. Und die Menschen, die halt vorübergehen, vorbeigehen und sehen das halt, und es entsteht halt eben ein Druck auf diese Person, eben ihr Gesicht zu wahren, und darüber kann dann eben wird dann sozusagen das Einlenken erhofft. Wenn die Person stirbt, das ist sozusagen, war damals gesellschaftlich so festgeschrieben, wenn die Person auf der Schwelle dieser sozial höher gestellten Person stirbt, dann hat diese Person Sorge für die Hinterbliebenen zu tragen. Das war halt eben ein Mittel von Bauern, um gegen ihre Herren Forderungen durchzusetzen oder eben Ungerechtigkeiten überhaupt anzusprechen. Ja, dann in der Neuzeit jetzt ein paar Beispiele. Also Frankreich zum Beispiel eben 1961 gab es eben Friedensaktivisten, also Lecoin und Camus. Also Lecoin hat diesen Hungerstreik angefangen und für den Kampf für die Legalisierung der Kriegsdienstverweigerung, das war eben kurz nach dem Algerienkrieg. Und da hat dann die französische Regierung eingelenkt nach 22 Tagen, aber auch letztendlich die Forderungen nicht umgesetzt nach einem Gesetz der Kriegsdienstverweigerung, sodass sie dann eben 2 Jahre später nochmal damit drohen mussten, in Hungerstreik zu treten. Dann wurde dieses Gesetz eben verabschiedet. Genau. Indien. In Indien ist sozusagen ja hier durch Gandhi natürlich bekannt, auch als großes Beispiel sozusagen gewaltfreien Protests. Das eben ein Mittel dieses gewaltfreien Protests, das Gandhi selbst angewendet hat, war eben der Hungerstreik. Er hat das eingesetzt. Also bekannt geworden ist er dadurch, dass er diesen Hungerstreik eingesetzt hat, um die eigene Bevölkerung, seine eigenen Leute davor zu bewahren, eben in einen Bürgerkrieg in Indien anzuzetteln oder anzufangen zwischen Muslimen und Hindus. Und das war auch erfolgreich. Also die Menschen haben wirklich diesen Bürgerkrieg dann nicht begonnen. Er hat aber auch Hungerstreiks aus privaten Gründen gemacht. Zum Beispiel hat er einen Hungerstreik durchgeführt gegen eine Frau, die seinen Sohn verführt haben soll. Und diese Frau musste sich dann die Haare abschneiden und der Sohn durfte 15 Jahre lang nicht heiraten oder irgend sowas. Also das ist nicht alles nur politischer Kampf gewesen, was Gandhi da gemacht hat. Genau, es gab eben auch eine Frau, die jetzt 16 Jahre im Hungerstreik war, um eben gegen das Kriegsrecht, das verhängt wurde in ihrem Bundesstaat Manipur, das ist ein armer, sehr armer Bundesstaat im Osten Indiens an der Grenze zu Myanmar, Sie ist dann nach kurzer Zeit, nach einigen Wochen, inhaftiert und wurde seitdem zwangsernährt. 2016 hat sie dann erklärt, diesen Hungerstreik zu beenden, nachdem einfach die Öffentlichkeit zu gering wurde und sich da kaum noch Leute für interessiert haben. Das ist eben zum Beispiel ein Punkt, woran man sieht, eben, dass Öffentlichkeit und Kommunikation sehr, sehr wichtig sind in einem Hungerstreik, sonst hat er sozusagen keine Kraft mehr. Ja, ein weiteres Beispiel jetzt in der jüngeren Zeit war eben Anna Hazare, auch ein Beamter, glaube ich, ranghoher Beamter in Indien, der dann eben gegen Korruption einen Hungerstreik begonnen hat, eben in Anlehnung an Gandhis Kampfmethoden, und um da darauf aufmerksam zu machen. Das gab sehr, sehr großes Medienecho und vor allen Dingen eben die indische Mittelschicht ist da eingestiegen auf diese Sache. Ja, in Deutschland gab es auch Hungerstreiks, zum Beispiel eben zu Werksschließungen in den 60er Jahren, eben um die Schließung von Steinkohlezechen zu verhindern. Das gab großes Medienecho, aber keinen Erfolg. Ich weiß leider zu wenig über diese Fälle, dass ich da jetzt auch nicht viel zu sagen kann. In den 90er Jahren gab es dann eben nochmal nach dem Anschluss der DDR sozusagen die Schließung von Kalibergwerken, und dagegen gab es eben auch Hungerstreik als Protestform, die aber auch keinen Erfolg hatte. So. Ja, es gab auch in Deutschland Hungerstreiks gegen das PKK-Verbot selbst, hier in Deutschland. Das PKK-Verbot wurde ja Ende 1993 verhängt von Innenminister Kanter, und im Juli 1995 gab es eben einen großen Hungerstreik gegen dieses PKK-Verbot. Da wurden eben dann in Berlin wurden 230 Menschen am Breitscheidplatz geräumt von der Polizei, die in Hungerstreik waren. Und dann mussten sie in der Sommerhitze 8 Kilometer laufen. Dabei ist dann eben eine der Hungerstreikenden, die seit, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen nichts gegessen hatte, Gülnas Vagistani, ist halt dann ums Leben gekommen dabei. Gab natürlich auch ganz viel Hungerstreiks, oder bekannter geworden sind hier in Deutschland Hungerstreiks von Migranten, wegen natürlich der beknackten Asylgesetzgebung, die wir hier haben. Ghulam Reza Gavidel, politischer Flüchtling aus dem Iran, aus Rojilhat, der ist dadurch bekannt geworden, dass er sich eben alle Sinnesorgane zugenäht hat, also die Ohren, die Augen und den Mund, um dagegen zu protestieren, dass er seit 8 Jahren eben er hatte einen Antrag auf Asyl gestellt und war seit 8 Jahren in einer Warteschleife gehalten worden. Und solche Fälle gab es eben häufiger. 2015 in Nürnberg gab es auch Geflüchtete, die eben mehrere Tage im trockenen Hungerstreik waren. Das heißt, die haben nicht mal was getrunken. Und das ist relativ, da kommt man schnell an die Grenzen, an die körperlichen Grenzen und auch wirklich heftige Schäden. Ich meine, auch die hatten sich die Münder zugenäht. Was hier in Deutschland dann auch für relativ heftigen Reaktionen zu heftigen Reaktionen geführt hat, weil das natürlich schon auch ein krasses Unterstreichen von so etwas ist wie einem Hungerstreik. Ja, eben 2013 auch in München dann, und die Polizei hat das geräumt, ist in Bayern. Ja, in Berlin auch am Brandenburger Tor, das ist so ein Bild eben, wir lassen uns nicht täuschen, 16.11. Hungerstreik geht weiter.
Darf ich mal kurz ergänzen? Ja, klar. Also diese Kämpfe von Geflüchteten haben eben halt sehr viel dazu beigetragen, dass die Selbstorganisierung der Geflüchteten dort angefangen hat. Danach entwickelte sich irgendwie das große Camp in Berlin, Und das war sozusagen mit ein Ergebnis dieses Hungerstreiks, auch wenn es keine, also es wurde nicht konkret auf die Forderung eingegangen, aber sozusagen die Selbstorganisierung ist tatsächlich gestärkt worden und seitdem auch immer weiter ausgeweitet worden.
Ja, ach so, genau, ein Beispiel noch aus der Türkei. Hätten wir fast vergessen. Oh je. Es gab eben einen Hungerstreik von zwei Staatsbediensteten, Nuriye Gülmen und Semi Özcakar. Özcakar. Entschuldigung. Und die haben sehr lange, 324 Tage Hungerstreik gemacht gegen eben ihre Entlassung aus dem Staatsdienst nach dem Putsch vom 15. Juli, dem sogenannten Militärputsch, nachdem Erdogan, durch den Erdogan letztendlich durchregiert hat in der Türkei. Zu den Hungerstreiks in den Knästen. Das ist eben nochmal eine andere Situation. Im Knast sind die Möglichkeiten, Dinge durchzusetzen und zu kämpfen, halt nicht so groß. Man ist halt eben in einem Zwangssystem, wo alles vorgeschrieben wird und geregelt wird. Und man selbst kämpft natürlich auch mit den psychischen Folgen von so etwas, dass man sich eben einfach, dass man seine Freiheit einfach massiv eingeschränkt bekommt. Und da sind eben Hungerstreiks dann eben eine Form, um Dinge durchzusetzen, wie zum Beispiel Haftbedingungen der Änderung und sowas. Das hat begonnen eben mit den Suffragetten in England, eine feministische Bewegung, die halt eben sich ja unter anderem für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben und haben militante Aktionen gemacht auf der Straße und wurden dann eben verhaftet. Und im Knast haben sie dann eben Hungerstreik weitergeführt, wurden dann eben zwangsernährt. Hier sieht man so ein Bild von der Zwangsernährung auf der rechten Seite mit einem Schlauch. Das hat sich wahrscheinlich nicht groß geändert zu heute. Die Folgen waren eben, dass Frauen eben auch aus dem Gefängnis entlassen wurden. Warum? Ob jetzt ihr Gesundheitszustand zu schlecht war oder ob es für die Gefängnisleitung zu unangenehm war, Frauen im Hungerstreik dort zu haben, das weiß ich leider nicht. Weißt du, Nieres?
Es war auf jeden Fall eine ganz klare Widerstandsform von den Frauen, dass sie damals irgendwie, also es war schon klar, wenn man verhaftet wird, irgendwie, dass irgendwie auf jeden Fall gleich versucht wird, in den Hungerstreik zu gehen, weil die Erfahrung war, dass nach einiger Zeit die Frauen auch entlassen wurden, weil sie kein Risiko, also die Knäste, also die Regierung kein Risiko eingehen wollte, dass welche von den Frauen im Knast sterben. Und es wurde richtig, also schon als Mittel auch eingesetzt von den Suffragetten.
Ja, hier in Deutschland bekannt geworden sind natürlich die Hungerstreiks der Roten Armee-Fraktion. Und nicht nur der Roten Armee-Fraktion, sondern auch der Bewegung 2. Juni, also der bewaffneten Bewegung hier in Deutschland. Von der RAF gab es allein 10 Hungerstreiks eben in den Jahren von 1973 bis 1989 mit Forderungen nach Haftverbesserungen. Und die Hauptforderung war eben eigentlich die Zusammenlegung der Gefangenen der RAF. Die Hungerstreike waren explizit Aufrufe an die Unterstützerinnen und Unterstützer draußen. Um die Situation zuzuspitzen, wurden diese Hungerstreiks durchgeführt von den Insassen. Es gab eben Erklärungen zum Hungerstreik. Ich würde eigentlich gerne da kurz einen Satz dazu verlesen aus so einer Erklärung. Das ist die Erklärung vom 8. Mai 1973, Tag der Kapitulation, auch sehr symbolisch. Also, ich beginne nicht am Anfang, sondern es ist ein kurzer Abschnitt aus der Erklärung gegen Ende. Unser Hungerstreik ist dabei nichts als unsere einzige Möglichkeit zu solidarischem Widerstand in der Isolation. Ohne die Macht, die Gewalt der Straße, ohne die Mobilisierung der antifaschistischen Bürger, die für Menschenrechte und gegen Folter eintreten, auf deren Loyalität die Schweine noch angewiesen sind, hebt unser Hungerstreik unsere Ohnmacht nicht auf. Wir wenden uns also mit unseren Forderungen an euch, Genossen. Den Schweinen ist es schließlich nur recht, wenn einer von uns draufgeht. Wir verlangen von euch, dass ihr unsere Forderungen unterstützt, durchsetzt, jetzt, wo ihr es noch könnt, bevor ihr selbst Gefangene seid. Und nur von Folter reden, Genossen, statt sie zu bekämpfen, kann schon nicht mehr und unser euer Interesse sein, hieße der Abschreckungsfunktion der Schweine noch auf die Beine zu helfen. Eure Aktionen im Januar, Februar, Demonstrationen in Karlsruhe, Jessel zusammengeschlagen, Go-In beim Norddeutschen Rundfunk und bei ein paar Justizschweinen, einige Steine in die Privatsphäre, gut. Kein Teach-In, kein Go-In beim Pen-Club, nichts bei der Schriftstellergewerkschaft, nichts an die Adresse der Kirchen, die auf Folter und Menschenrechte, Rechtssachen inzwischen reagieren. Keine Demonstrationen in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Heidelberg, von militanteren Aktionen zu schweigen. Schlecht. Also, das ist direkt aus der ersten Erklärung des ersten größeren Hungerstreiks 1973. Eben eine explizite Aufforderung an die Genossinnen und Genossen außen, draußen eben Druck aufzubauen und zu kommunizieren mit bürgerlichen Strukturen wie eben Gewerkschaften, Kirchen, antifaschistischen Bürgerinnen und Bürgern. Diese Hungerstreiks der Rote Armee-Fraktion hatten zwei Tote zur Folge. Holger Mainz ist eben das bekannteste Opfer nach dem Hungerstreik 1974. Holger Mainz ist nicht direkt an den Folgen des Hungerstreiks gestorben. Man muss einfach hier dazu sagen, er ist eben zwangsernährt worden, aber er ist mit viel zu wenig Kalorien am Tag zwangsernährt worden. Also eigentlich eben ja zu Tode gefoltert, kann man eigentlich sagen, weil so eine Zwangsernährung natürlich ganz schön schmerzhafte Situation ist. Der andere Tote war Sigurd De Bus. Also da gäbe es jetzt noch richtig, richtig viel zu erzählen und wir müssen uns leider ein bisschen kurz halten. Deswegen tut mir das leid irgendwie, dass das nicht so richtig in die Tiefe geht jetzt hier mit den Hungerstreiks unserer politischen Bewegung hier. Ja, Irland ist eben auch so ein Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel. Die Hungerstreiks begannen eben 1980, nachdem sozusagen verschiedene andere Kampfformen im Gefängnis ausprobiert wurden und bekannt wurden. Das waren eben Aktionen gegen Häftlingskleidung, der Blanket-Protest, wo die Gefangenen eben nackt protestiert haben, also nur in Decken gehüllt eben rumgelaufen sind, weil sie eben die Häftlingskleidung nicht anziehen wollten. Um das zu steigern, haben sie dann einen Dirty Protest gestartet. Das heißt, sie haben ihre Zellen mit Kot und Urin verunreinigt und verschmiert, um die Bedingungen eben zu forcieren. Und als das dann eben auch nicht mehr weiter ging, haben sie eben begonnen mit Hungerstreiks. Und das, also der erste Hungerstreik, schon 55 Tage lang. Das ist schon eine ganz schön krasse Zeit. Also wer mal gefastet hat, nur da sind zwei Wochen schon heftig, finde ich. Und es gab fünf Forderungen, eben nach keine Haftkleidung, kein Arbeitszwang, Möglichkeit der Organisierung und mehr Möglichkeit für Besuche und Briefe und dass die Aktionen des Hungerstreiks und des Blanket-Protests und so weiter keine Auswirkungen auf die Strafdauer haben. Die Regierung lenkte dann ein auf diesen Hungerstreik, anerkannte diese 5 Forderungen, setzte sie aber nicht um, weswegen dann eben 1981 angekündigt ein weiterer Hungerstreik begann. Also dieser Hungerstreik wurde so geführt, dass die Gefangenen versetzt einsetzten zu Hungerstreiken und das Ziel war, möglichst kontinuierlich den Druck zu steigern, mit der Gefahr sozusagen, dass die Regierung eben Woche für Woche Menschen dort sterben hat in ihren Gefängnissen. Das führte dann eben nach 66 Tagen zum Tod von Bobby Sands. Der war dann in diesem Hungerstreik zum Abgeordneten gewählt worden. Also das gab sozusagen große Öffentlichkeit, sehr großes Medienecho und viel Diskussion und viel Versuche und viel Verhandlungen. Trotzdem eben nicht die Erfüllung ihrer Forderungen, worauf dann eben ja, insgesamt 10 Personen in diesem Hungerstreik ums Leben kamen. Bobby Sands war der Erste am 5. Mai und weitere. Dieser Hungerstreik wurde fortgeführt eben bis Oktober 1981. Und dann wurde er abgebrochen. Am 3. Oktober wurde dieser Hungerstreik abgebrochen. Es gab auch Streit zwischen Angehörigen, also unter Angehörigen und Gefangenen. Und erst nachdem dieser Hungerstreik abgebrochen war, hat die Regierung sozusagen dann gesagt, na gut, jetzt erkennen wir eben die Forderungen an. Und hat am 5. oder 6. Oktober dann ja, demonstrativ die Forderungen anerkannt. Irgendwie, um auch zu zeigen, dass dieser Hungerstreik eben sinnlos war. So, ne? Im Baskenland gab es auch immer wieder regelmäßig Hungerstreiks seit den 70er Jahren eigentlich. Also der erste Hungerstreik, den ich gefunden habe, war 1970 und immer wieder regelmäßig. Es ging halt, die Forderungen waren eben hauptsächlich die Zusammenlegung und die Verlegung der Gefangenen in Regionen, die näher an ihren Angehörigen liegen, weil in Spanien das sozusagen gang und gäbe war oder ist immer noch, dass die Gefangenen aus dem Baskenland werden nach Südspanien, irgendwie nach Malaga oder nach, ich weiß gar nicht, die Städte da unten verlegt. Und sodass die Angehörigen da tausende von Kilometern zurücklegen müssen. Das Tragische daran ist, dass auf diesen großen Reisen durch Spanien halt schon etliche Angehörige einfach auf der Hin- und Rückreise ums Leben gekommen sind. Und genau, die Hungerstreiks wurden eben auch begleitet durch Hungerstreiks außerhalb der Gefängnisse, ja, um Leute eben auch zu politisieren, um sie mit einzubeziehen um die Kämpfe halt im Baskenland. Ja, der längste Hungerstreik hier war 1990 eben mit 432 Tagen, also das ist schon eine Zeit, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das sind über 1,5 Jahre Hungerstreik. Ja, aktuell gibt es eben auch im Augenblick einen Hungerstreik seit Dezember. Ja, der katalanischen Politikerinnen und Politiker, die sind heute, haben wir ja in den Nachrichten gesehen, gestern wurde dieser Prozess gegen 12 Menschen dort in Madrid begonnen, die waren eben auch im Hungerstreik.